Ja, ich möchte noch für die Predigt beten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, diese Predigt, was ihr nicht wissen könnt, ist Teil einer Predigtreihe, die ich jetzt schon seit, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich 2 Jahre her, da habe ich mal angefangen in Matthäus und ja, gehe so nach und nach das Evangelium durch, aber keine Sorge, um die Trittauer nicht an einem Stück, nur sonntags Matthäus, sondern das wird immer wieder unterbrochen durch andere Predigtreihen, über andere Bücher in der Bibel. Aber ja, die Matthäus-Reihe macht mir auch besonders viel Spaß. Und als ich mit Jonathan über Ideen gesprochen habe, was könnte ich euch denn heute Morgen mitbringen, und habe ihm so ein bisschen erzählt, was ich in den letzten Wochen und Monaten durchgemacht habe, da hat er gesagt, das klingt doch gut, das ist doch eine schöne Idee, ein Text über die Frage, was machst du am Sonntag? Ja, und wenn du mal überlegst, so bei dir zu Hause, vielleicht in eurer Familie, gibt es da Familientraditionen? Ich würde mal tippen, auf jeden Fall, sicherlich habt ihr Familientraditionen, aber was, wenn du mal so für dich still überlegst, was fällt dir so ein? Was habt ihr vielleicht so Traditionen, wo ihr sagt, das muss jedes Jahr so sein oder das muss vielleicht sogar jeden Tag so sein? Als ich daran gedacht habe, da fiel mir etwas ein, so eine Geschichte, als ich Kind war, Jugendlicher, da war das bei uns gang und gäbe, dass wir zusammen Abendbrot gegessen haben. Ich denke, viele von euch, würde ich mal schätzen, essen auch regelmäßig Abendbrot, ne? Dass man zum Bäcker geht oder irgendwo anders sich ein Brot besorgt. Mit Butter, mit Wurst, mit Aufstrich, mit Käse, was auch immer einem gut schmeckt. Ne, kennen das manche von euch? So, ja, ich glaube schon. Ne? Und es war dann so, dass ich habe ja in dem kleinen Interview erzählt, meine Frau kommt aus Südkorea und wir haben uns in den USA kennengelernt. Also war unsere Hochzeit, als wir in Deutschland geheiratet haben, natürlich gab es da auch ein paar internationale Gäste. Angefangen bei meinen Schwiegereltern, aber auch Freunde aus dem Studium kam, der eine war aus Kanada, und so haben wir gedacht, gut, in der Woche vor der Hochzeit haben wir ein paar Gäste bei uns und wollen ihnen auch ein bisschen Deutschland zeigen, so die Gegend, aber auch die Kultur natürlich, also gehört natürlich auch dazu, wie wir so sagen, ein deutsches Abendbrot. Und ne, wie das so ist, Brot besorgt, paar Brötchen, Butter, Aufstrich und so weiter, und dann habe ich was beobachtet, was mich ganz unruhig gemacht hat. Mein Schwiegervater nämlich und dieser Freund aus Kanada, die haben sich ein Brot genommen, die haben Butter drauf geschmiert, das war alles noch in Ordnung. Dann haben sie sich auch eine Scheibe Wurst oder zwei genommen, auch das war noch in Ordnung. Aber dann, das sind jetzt meine Gedanken, haben sie es gewagt, dann noch eine Scheibe Käse oben drauf zu legen. Und noch ein Stück Gurke oder vielleicht eine Tomate. Und ich habe gedacht, wussten die nicht, dass man in unserer Familie, unsere Familientradition ist es, eine Scheibe Brot, Butter und eine Art von Wurst. Wenn du Käse willst, dann musst du dir neues Brot nehmen und da Käse drauflegen. Aber das mischt man doch nicht. Kennt das irgendjemand? Oder seid ihr da alle flexibler und erlaubt es einander, Wurst und Brot und alles zu mischen? Aber für mich war das so ein Gefühl, das ist doch nicht so, wie wir das hier immer machen. Wir in unserer Familie zumindest, so wie ich das gelernt habe als kleiner Junge, ist eine Art von Wurst oder eine Art von Käse, aber das mischt man nicht miteinander. Und als die das da so frei, wie sie das gerade wollten, gemischt haben, das hat mich ganz unruhig gemacht und aufgewühlt. Die Tradition wurde gebrochen. Und natürlich ist Wurst und Brot und Käse ein banales Beispiel, aber ich glaube, so ein bisschen, was ich da so erlebt habe, haben die Pharisäer in dieser Geschichte auf ganz intensive Weise erlebt. Und das hat sie nicht nur ein bisschen unruhig gemacht, sondern das hat sie sogar zutiefst verärgert. Und ich habe nochmal für euch hier, erstmal anmachen, nochmal den Text nur zum Mitverfolgen. Ganz am Anfang nochmal, da fängt die Geschichte ja an und es heißt, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Also Jesus geht mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Vertrauten durch die Kornfelder und dann am Ende dieser Geschichte in Vers 14, kannst du hier nochmal nachlesen, steht, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also der Anfang der Geschichte, einfach ein kleiner Spaziergang, vielleicht heute, wir haben schon gehört, die Sonne lacht. Vielleicht gehst du heute noch irgendwo hier durch die Felder, wächst zwar gerade nichts, wahrscheinlich alles auch abgeerntet, wie bei uns auch, aber man geht einfach spazieren. Es ist eine schöne Situation, würde ich sagen, eine nette Situation, aber am Ende, nur ein paar Verse später, machen diese Pharisäer Pläne, Jesus umzubringen. Was war passiert? Wie kann es sein, dass Jesus nur in ein paar Versen, es sind nur zwei Begebenheiten, dass sie anfangen, diese Pläne zu schmieden? Natürlich, wenn man Matthäus liest und besonders Kapitel 12, merkt man, das ist so der Höhepunkt der Spannung zwischen den Pharisäern. Ich sage mal so, das war die religiöse Elite damals. Die kannten sich aus mit der Bibel, die sie damals hatten. Die kannten sich aus mit den Geboten Gottes. Und die haben sich mit Jesus angelegt oder er vielleicht auch mit ihnen besonders. Und hier kommt es zum Höhepunkt. Aber um das ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich, ist es hilfreich, einfach mal zu hören kurz, was sagt die Bibel sonst noch so über den Sabbat, über diesen Ruhetag. Eigentlich, damals für die Juden war das der heute, also unser Samstag, aber da heißt es ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, da hat Gott den Himmel und die Erde, ich sag mal so, alles, was wir sehen und was wir nicht sehen können, geschaffen. Und dann ruht Gott am siebten Tag, heißt es. Im zweiten Buch Mose, im fünften Buch Mose, im Gesetz, da wird auch der Sabbat erwähnt und da heißt es, der Sabbat soll ein Ruhetag sein. Ein Tag, wo man sich ausruht, aber auch ein Tag, wo man an Gottes Rettung denkt. Wo das Volk Israel sich an das erinnert, wie Gott sie gerettet hat aus der Gefangenschaft in Ägypten. Also das Prinzip erstmal, was man sehen kann, ist, 6 Tage wird gearbeitet, nicht 4, 6 Tage. Und am 7. Tag ruht man sich aus. Da ist Ruhetag. Wenn man weiter sieht im Gesetz, da gibt es sogar, also im Alten Testament, da gibt es sogar ein Sabbatjahr. Also 6 Jahre soll der Acker bestellt werden, soll hart gearbeitet werden, aber im 7. Jahr soll der Acker Ruhe bekommen. Und dann, nicht so leicht zu verdauen, 2. Mose 31, da heißt es sogar, dass jemand getötet werden soll. Jemand soll umgebracht werden, wenn er den Sabbat nicht achtet. Das ist hart, das zu hören heute, aber einfach damit wird deutlich, der Sabbat war wichtig, dieser Ruhetag war wichtig. Der Ruhetag sagt aus, ich vertraue, dass Gott mich versorgt. Ich kann 6 Tage hart arbeiten, aber ich kann mich auch einen Tag einfach ausruhen und entspannen, weil ich weiß, Gott versorgt mich auf jeden Fall. Und das zweite war, an Gottes Rettung denken. Sich daran zu erinnern, was Gott für die Menschen getan hat. Aber die Pharisäer damals, denen hat das nicht gereicht, was gemacht wurde, sondern die haben angefangen, Listen zu erstellen, was man nun am Sabbat tun darf und was nicht. Wie gesagt, das Gesetz, das lässt ja noch so ein bisschen Spielraum. Wir müssen es den Menschen ganz deutlich machen, schwarz auf weiß, aufschreiben, was man darf und was nicht ist, was man nicht darf. Auch heute ist das noch so für orthodoxe Juden, dass sie das sehr ernst nehmen. Und zum Beispiel, dass es in Israel Aufzüge gibt, die am Sabbat auf jeder Etage anhalten, dass man auch nicht auf die Idee kommen müsste, diesen Knopf zu drücken. Das wäre ja Arbeit, dann hätte man ja gearbeitet. Und es gibt besondere Aufzüge, wo man das nicht tun muss. Oder manche sagen dann, darf man nicht mit dem Auto fahren, das Internet muss ruhen am Ruhetag, am Sabbattag. Also das ist sozusagen der Hintergrund für die Situation, in die Jesus reinkommt mit seinen Jüngern, da durch die Felder läuft und dann am Ende die Mordpläne gemacht werden. Aber ich habe noch zum besseren Verständnis eine kurze Zusammenfassung für euch. Einfach, worum geht es im Kern in dieser Geschichte? Und kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass Jesus zeigt, dass er die Autorität hat, über den Sabbat zu bestimmen. Und er zeigt uns, welche Prioritäten wir für unseren Ruhetag setzen sollten. Also ich glaube, Jesus geht es in erster Linie darum, zu zeigen, dass er die Autorität hat. Und er möchte uns, ich glaube, er möchte auch dir heute zeigen, worum es wirklich am Ruhetag geht, was sollten wir als Priorität setzen? Und anhand dieser zwei Punkte möchte ich das einfach nochmal ja, ein bisschen entfalten. Also damals läuft Jesus mit seinen Jüngern durch die Felder und wenn du in der Parallelstelle in Lukas schaust, da heißt es, die reißen die Ähren ab und dann haben sie sie so zwischen den Fingern zerrieben und dann gegessen. Eigentlich sagt der Sabbat, wenn du Hunger hast, also wenn du eigentlich am Verhungern bist, dann darfst du eine Ausnahme machen am Sabbat. Aber die waren nicht am Verhungern. Die waren einfach unterwegs mit Jesus und haben das so einfach nebenbei vielleicht ganz lässig gemacht. Und jetzt könnte man sagen, natürlich, die waren am Ernten und am Dreschen. Also sie haben das zerrieben, das ist Arbeit, das geht nicht. Also regen sich die Pharisäer auf und sagen, das geht nicht, ihr arbeitet, das dürft ihr nicht. Und wie das damals so üblich war, spricht man nicht die Schüler an, sondern den Lehrer. Der ist nämlich verantwortlich gewesen für seine Schüler, für seine Freunde und so sprechen sie Jesus an. Und Jesus antwortet ihnen mit zwei Beispielen aus dem Alten Testament. Wir haben die Geschichte schon gehört. Wir haben Jesus erzählt oder nutzt das Beispiel, als König David, der König über Israel war, auf der Flucht war mit seinen Gefährten, mit seinen Freunden. Und das zweite nennt er die Priester im Alten Testament. Und er sagt, beide haben sich auch nicht an die Gesetze gehalten, die Gebote gehalten. Jetzt kann man auf die Idee kommen, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du das so hörst, dass man sagt, oh, alles klar, Jesus sagt, das Gebot wurde schon mal gebrochen, also müssen wir es nicht so ernst nehmen. Es gibt auch Beispiele von Leuten, die sich nicht dran gehalten haben, also ist es auch für uns nicht so wichtig. Aber ist das wirklich das, was Jesus hier tut? Ich glaube, Jesus will uns nicht zeigen, hey, Gebote werden auch gebrochen, also könnt ihr sie auch ignorieren, sondern Jesus zeigt, das waren beides Beispiele, wo eine Person Autorität hatte. Der König und die Priester haben eine besondere Autorität gehabt. David als König hat eine besondere Stellung gehabt, wo er manchmal ja, sozusagen dem Gebot etwas überordnen durfte. Und das Gleiche galt für die Priester, die im Tempel gearbeitet haben und die eine besondere Stellung haben. Und dann sagt Jesus in Vers 6, ich gehe nochmal zurück. Jesus sagt, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Also diese Menschen, David und auch die Priester, die hatten Autorität und die waren wichtig. Aber hier ist jemand, der größer ist. Und was Jesus hiermit macht, ich glaube auch ganz bewusst, ist, er kritisiert oder er greift so ein bisschen den Status quo an. Und das hat immer wieder zu Spannung geführt. Wenn Jesus anfängt, den Tempel zu kritisieren oder da irgendwas drüber zu sagen, dann gibt es Ärger. Das wird auch bei den Verhandlungen, bei seiner Verurteilung, wird das Thema sein. Und als Jesus stirbt, heißt es, dass der Vorhang im Tempel in zwei gerissen wird. Und Jesus sagt hier, hier ist jemand, der ist größer, der ist besser, der ist wichtiger als der Tempel. Ganz am Anfang von Matthäus heißt es, dass Jesus Immanuel genannt wird. Und dieses Wort Immanuel heißt, Gott ist mit uns oder Gott ist bei uns. Und Jesus macht deutlich, hey, ja, der Tempel war für eine Zeit ein Ort der Anbetung, aber jetzt bin ich da. Ich bin besser, ich bin Gott in Person. Und er sagt dann in Vers 8, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Weiter, hier ganz unten könnt ihr es sehen, der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Und Jesus benutzt, glaube ich, ganz bewusst diesen Ausdruck Sohn des Menschen. Weil in Daniel 7, da heißt es, dass der Sohn des Menschen alle Macht und alle Autorität hat. In Kapitel 9 von Matthäus, auch hier heißt es, dass der Sohn des Menschen die Macht und die Autorität hat, Sünde zu vergeben. Und am Ende von Matthäus kennen viele sicherlich den Missionsbefehl, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also Jesus kommt und macht deutlich, ich habe eine ganz besondere Macht, ich habe eine ganz besondere Autorität. Ich bin nicht einfach irgendwer. sondern ich bin einen, ja, letztendlich der, auf den alles hingedeutet hat, auf den alles hingezeigt hat. Der Tempel war wichtig und war ein ganz besonderer Ort, aber das war nur ein kleiner Ausblick darauf, dass Gott selbst bei den Menschen sein wird. Die Priester als Vermittler zwischen Gott und den Menschen waren wichtig, aber jetzt ist ein besserer Priester hier. Jetzt ist Jesus selbst als Mittler zwischen Gott und den Menschen hier. Der König David damals war wichtig. Er hatte eine besondere Rolle, aber jetzt ist ein noch besserer König und ein noch besserer Herrscher hier. Jesus sagt damit, ich bin größer, ich bin besser und ich kann über diese Dinge entscheiden. Ich habe die Macht, über diese Dinge zu entscheiden. Und dann bringt er ihnen dieses Beispiel aus dem Leben und sagt, hey, seht ihr nicht, wenn bei euch jemand in Not gerät, vielleicht ein Tier. Viele Menschen hatten Tiere damals und wenn die in Not geraten sind, würdet ihr nicht hingehen und ihnen helfen? In Vers 11 und 12. Noch viel mehr den Menschen. Und Jesus sagt damit, hey, wenn es darum geht, Gutes zu tun am Sabbat, wenn es darum geht, jemandem zu helfen am Sabbat, das ist völlig in Ordnung. Das dürft ihr. Also wir sehen, Jesus hat die Macht, Jesus hat die Autorität, er ist Gott selbst, der gekommen ist und er darf und er kann über diese Dinge entscheiden. Und dann zeigt uns Jesus, worum es am Sabbat, an diesem Ruhetag wirklich geht. Was hat wirklich Priorität für uns? Es geht nicht darum, einfach äußerlich nichts zu tun, vielleicht gut dazustehen vor den Menschen, sondern es geht darum, Gott treu zu sein. Es geht darum, den Sabbat so zu füllen, wie Gott das möchte. Die Herzenshaltung ist entscheidend. Und dazu zitiert er dann in Vers 7 den Propheten Hosea aus dem Alten Testament. Und er sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das ist das Entscheidende für Jesus. Es ist nicht entscheidend, dass du einfach heute an diesem Ruhetag einfach nichts tust, dass du auch ja keinen Knopf zu viel drückst, dass du irgendwie aufs Internet verzichtest, sondern ihm geht es um dein Herz, um deine innere Haltung. Jesus möchte uns so eine Art Orientierung geben, wenn wir uns fragen, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay, das zu tun? Und ich glaube, auch als Christen kann uns es einfach nur wichtig sein, äußerlich die Gebote einzuhalten, äußerlich vielleicht gut dazustehen, dass wir sagen, Hauptsache, ich mähe sonntags keinen Rasen. Oder Hauptsache, ich helfe sonntags niemandem beim Umziehen. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich das nur tue, dann ist Gott zufrieden mit mir. Aber Jesus sagt, das ist nicht das alles Entscheidende. Es ist gut, es ist ein Ruhetag, ja. Aber das ist nicht das Entscheidende. Gott ist immer entscheidend wichtig. Und das sieht man besonders bei Matthäus, gerade auch in der Bergpredigt. Jesus macht immer wieder deutlich, das Herz, deine innere Haltung, was dich antreibt, was dich motiviert, das ist entscheidend. Ihm geht es nicht um Äußerlichkeiten. Und Jesus macht hiermit deutlich, dieses Gebot, dass wir einen Ruhetag, dass wir am siebten Tag in der Woche ruhen, ist keine Ausrede, um irgendwie niemandem zu helfen oder nichts Gutes zu tun. Dass wenn vielleicht heute Nachmittag dich jemand anruft und sagt, hey, ich bin vielleicht im Auto liegen geblieben, könntest du vielleicht kommen, mir helfen mit einem Reifenwechsel oder irgendwas ist kaputt gegangen. Oder dich ruft vielleicht jemand an und sagt, also ich kann jetzt kein langes Telefonat führen, heute ist Sonntag, da muss ich mich ausruhen, da muss ich auf der Couch liegen. Und Jesus sagt, das ist nicht das Entscheidende, wenn du an den Sonntag denkst. Und was damit gemeint ist, jetzt am Sabbat oder am Sonntag Gutes zu tun, ich glaube, da haben wir viel Freiheit als Christen, einfach das mit Leben zu füllen. Was das vielleicht für dich bedeutet, am Sonntag Gutes tun zu dürfen. Und vielleicht ist es einfach jemand, der braucht keine Hilfe beim Umziehen, beim Auto, sondern einfach ein Gespräch, einfach ein offenes Ohr, mal eine Stunde beim Kaffee zuzuhören. Oder du bist jemand, der praktisch helfen kann. Vielleicht es auch mal am Sonntag Bedarf, wo einfach jemand Hilfe braucht. Und ich glaube, Jesus macht hiermit deutlich, wir brauchen uns da nicht hinter dem Ruhetag zu verstecken, sondern wenn es Gutes zu tun gibt, wenn da jemand ist aus der Gemeinde hier, wenn da jemand ist aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, dann darfst du ihnen Gutes tun. Also Jesus macht deutlich, es ist nicht entscheidend, was äußerlich ist, sondern was in deinem Herzen ist. Das ist das Entscheidende. Und dann möchte ich noch einen weiteren Schritt gehen, und das ist ja auch immer so die Frage, okay, jetzt haben wir verstanden, Jesus hat die Autorität, er hat die Macht, er darf entscheiden, was wir nun tun am Ruhetag. Und er hat die Priorität deutlich gemacht, es geht um deine Haltung, es geht um deine innere Haltung. Aber was heißt das jetzt für mich, vielleicht noch konkreter, was heißt das jetzt für mein Leben? Und die Frage ist ja immer so ein bisschen wahrscheinlich auch für Christen, okay, wie streng ist es nun jetzt mit dem Sonntag? Warum überhaupt der Sonntag? Warum nicht am Samstag Gottesdienst feiern? Und die Antwort ist, dass wir den Sonntag feiern, wir feiern als Christen sonntags Gottesdienst, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Das war damals der erste Tag der Woche. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil in Deutschland der Montag nicht der erste Tag ist. Aber damals war das der Sonntag, da fing die Woche an. Und an dem Tag ist Jesus auferstanden. Also wir erinnern uns ganz bewusst an diesen Sonntag, weil Jesus da auferstanden ist. Und das andere ist, dass der Sabbat damals war ja in der alten Schöpfung verankert. Also Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, am 7. Tag hat er geruht. Aber der Sonntag erinnert uns daran, wir schauen nicht einfach nur zurück auf die alte Schöpfung, sondern wir als Christen dürfen vorausschauen auf die neue Schöpfung, wenn Gott alles neu macht, einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkt. Darauf dürfen wir uns freuen, und deswegen am Sonntag, den Ruhetag, am Sonntag Gottesdienst, weil wir auf diesen Tag vorausschauen dürfen. Ich glaube nach wie vor, der Sabbat, unser Sonntag ist ein Tag der Ruhe. Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass in Deutschland auch ganz viele Geschäfte zu haben. Ich habe in den USA studiert, habe ich erwähnt, da haben sonntags die Geschäfte ganz normal auf. Wenn man da irgendwo vielleicht bei Edeka arbeitet, an der Kasse, dann muss man sonntags ganz normal arbeiten. Ich glaube, wir dürfen dankbar sein, dass viele Geschäfte, viele Betriebe sonntags zu sind und uns auch die Chance geben, zu ruhen, uns auszuruhen. Aber der Sonntag ist auch, und das war ja auch das, was wir schon im Alten Testament gesehen haben, ein Tag, dass wir uns an das erinnern, was Gott getan hat, an die Rettung. Dass wir ja Gottesdienst feiern können, dass wir Gott anbeten können. Und vielleicht hast du manchmal so Gewissensbisse und denkst, kann ich mir jetzt am Sonntag ein Eis kaufen? Kann ich mir jetzt eine Pizza bestellen, weil dann muss ja jemand arbeiten und wir sollen ja nicht arbeiten und wir sollen das nicht fördern? Für manche ist das dann ja sehr gesetzlich, und ich glaube, Jesus gibt uns hier eine Freiheit. Weil das Entscheidende ist nicht, Hauptsache ich bestelle nie eine Pizza am Sonntag. Das Entscheidende ist, was ist in deinem Herzen? Gebrauchst du den Tag so, wie Gott das möchte? Wir haben vorhin gehört, die Kinder so ein bisschen gefragt, was machst du am Sonntag? Und das sind ja auch Dinge, die man oft gerne tut, die vielleicht was Besonderes auch sind in der Woche. Aber die Frage, die ich an dich habe, ist, was ist für dich das Wichtigste am Sonntag? Wenn wir alle mal fragen würden, was machst du am Sonntag? Was ist für dich das Entscheidende? Was gehört für dich zum Sonntag dazu? Ist es vielleicht, ja, wie manche gesagt haben, Hauptsache ich kann ausschlafen? Oder ist es, ach, da gehe ich in den Gottesdienst, da gehe ich in die Gemeinde hier und dann habe ich meine Dienste und die muss ich dann ableisten. Oder ist der Sonntag für dich ein Tag, wo du dich ganz besonders daran erinnerst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Dass er alle, die daran glauben, einlädt, die ewige Sabbatruhe bei ihm zu haben. So beschreibt der Hebräerbrief das. Ist der Sonntag für dich ein Tag, wo du feierst, dass Jesus den Tod und die Sünde besiegt hat, dass er der Mittler zwischen dir und Gott ist? der die Brücke zwischen dir und Gott geschlagen hat, als dein Erlöser, als dein Retter. Erinnerst du dich daran, dass Jesus dir Hoffnung gibt, ein neues Leben, eine neue Identität? Erinnerst du dich daran am Sonntag? Und ich möchte kurz das mit den Worten aus dem Galaterbrief, da schreibt Paulus in Galater 2, Vers 20, da heißt es: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das dein Fokus am Sonntag, dass du nicht mehr du selbst bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, zur Vergebung deiner Sünden, dass du gestorben bist, dass du jetzt neues Leben hast in Christus, dass du nicht mehr für dich selbst und für das, was du möchtest, lebst, sondern für Jesus, für das, was er möchte. Der Sonntag ist ein besonderer Tag für Christen, wo wir zusammenkommen und wo du auch die Chance hast, diesen Tag zu nutzen, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, geistlich zu wachsen. Dass du in die Gemeinde kommst und dass du vielleicht schon eine Art Erwartung hast. Gott wird heute reden durch sein Wort und ich bin gespannt, was ich heute durch die Predigt hören werde. Oder auf sich ja wirklich darauf zu freuen, zu sagen, heute darf ich Gott loben durch Lieder, wie wir es heute schon getan haben. Und die Chance, auch einander zu dienen, wenn du dich umschaust im Raum, so viele Menschen, denen du dienen kannst, für die du da sein kannst, deren Bedürfnisse du über deine eigenen stellen kannst. Was ist deine Herzenshaltung am Sonntag? Ist es ein Tag der Ruhe, der Erholung und ein Tag, wo du dich an das erinnerst, was Gott durch Jesus getan hat? Es ist kein Tag, wo Gott uns verbietet, einander einzuladen, weil wir dann vielleicht ein Essen vorbereiten müssen. Es ist kein Tag, wo Gott uns verbietet, einander zu helfen, wenn jemand irgendwo Hilfe braucht. Es ist kein Tag, wo Gott sagt, du musst nicht in die Kirche, in die Gemeinde gehen, du kannst ausschlafen, weil es ist ja ein Ruhetag. Sondern es ist der Tag des Herrn. Ein Tag, wo wir uns auf Gott konzentrieren können. Ihr sitzt hier, also du musst nicht auf der Arbeit sein. Du hast die Chance, dich ganz und gar auf Gott zu konzentrieren, auf Gott zu fokussieren. Und du hast die Chance zu ruhen, die Hände ruhen zu lassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Auch wenn ich es heute nicht erledigt bekomme, du wirst mich versorgen. Und dann noch kurz zwei weitere Punkte. Jesus fokussiert sich, wie gesagt, auf die Herzenshaltung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du einfach mal ehrlich in dich reinhörst. Worum geht es dir am Sonntag? Was ist dir wichtig? Es ist gut, Gottes Gebote zu halten. Es ist gut. Aber es ist nicht alles. Jesus will immer wieder auf unser Herz zielen. Er will immer wieder, dass wir in uns selbst reinschauen. Was motiviert mich? Was treibt mich an? Warum ist mir das jetzt wichtig? Was erhoffe ich mir davon? Und in Bezug auf Sonntag, was erhoffe ich mir von diesem Tag? Was erhoffe ich mir davon, dass ich heute ruhe? Einfach ein paar Fragen, die du mal in Ruhe mit Jesus durcharbeiten kannst. Und dann nochmal die Erinnerung am Ende, das dritte, Jesu Autorität. Er ist die höchste Autorität über allen Dingen. Über alle Regierungen dieser Welt, über alle, die was zu sagen haben in der Welt. Jesus steht darüber. Und was er sagt, ist richtig, ist gut und es hat Gewicht. Darauf dürfen wir vertrauen. Weil Jesus war es letztendlich, das können wir in Kolosser 1 lesen, durch ihn hat Gott alles geschaffen. Jesus war schon da am Anfang. Er wurde nicht erst erschaffen, er ist ewiger Gott. Er hat die Wochentage geschaffen, er hat den Schlaf, die Ruhe geschaffen und er hat auch die Arbeit geschaffen. Also ich lade dich ein, einfach mal in Ruhe für dich oder vielleicht auch im Gespräch hinterher oder zu Hause mal darüber nachzudenken. Was mache ich am Sonntag? Was ist mir wichtig dabei? Worum geht es mir letztendlich? Und ist es wirklich ein Tag der Ruhe und auch ein Tag des Herrn, wo ich mich ganz und gar auf Gott konzentriere und ihm auch den Raum gebe, diesen Tag zu füllen? Lass uns beten zum Abschluss. Ja, danke, Jesus, dass du uns immer wieder daran erinnerst, was wirklich wichtig ist. Und du weißt, was uns vielleicht auch der Sonntag bedeutet, was wir damit assoziieren, was wir uns davon erhoffen, was wir uns darüber denken. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du durch dein Wort unser Herz mehr so formst, wie du das möchtest, Jesus, dass es dir ähnlicher wird. Amen.